Servus, hier ist wieder der Podcast Bauhelden für alle Handwerker, die mehr wissen wollen. Ich bin Tom Kett. Es geht heute weiter mit dem Teil 2 der kleinen Miniserie zur VOB Teil A. Bevor ich aber loslege, schnell eine kurze Antwort zu einer Frage, die vom Hörer gekommen ist. Und zwar, wer muss denn alle diese VOB Teil A überhaupt benutzen bei einer Ausschreibung? Und die Frage war eben im Speziellen, wie ist es denn mit Industrieunternehmen, wenn die jetzt eine Ausschreibung starten? Sind die daran gebunden? Die Antwort ist nein. Also die dürfen die zwar verwenden und manche machen es auch und schreiben halt dann rein, Ausschreibung nach VOB Teil A, bloß sind die halt nicht wirklich dran gebunden. Also der Einzige, der es wirklich verwenden muss, ist der öffentliche Auftraggeber in allen Ausprägungen. Das Industrieunternehmen oder größerer Bauträger kann zwar dieses Prozedere benutzen, wenn er jetzt aber davon abweicht und seine eigenen Spielregeln einführt, naja, wo kein Kläger, da kein Richter und da haben sie eigentlich schlechte Chancen, irgendwie hier Einspruch zu erheben. Also ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Die Folge heute soll aber handeln von der Leistungsbeschreibung, also welche Arten gibt es da, welche zusätzlichen Spielregeln muss auch hier wieder der öffentliche Auftraggeber beachten und welche Vertragsarten kommen denn da in Frage. Auch das ist wieder Basiswissen und jeder sollte meines Erachtens darüber einigermaßen Bescheid wissen. Okay, ich würde sagen, legen wir los, auf geht's, packen wir's. Herzlich willkommen zum Bauhelden-Podcast. Der Podcast für alle Handwerker. Hier gibt's alles Wichtige zum Bauvertragsrecht und viele andere Themen, die für Sie als Handwerker interessant sein könnten. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Wenn ein öffentlicher Auftraggeber irgendwelche Leistungen vergibt, dann hat er die Wahl zwischen verschiedenen Arten von Verträgen, die er nachher dann mit dem entsprechenden Unternehmer abschließen kann. Da gibt es also die sogenannten Leistungsverträge, also zum Beispiel der Einheitspreisvertrag, den kennt man ja landläufig, der ist klassisch nach Positionen aufgeteilt, Menge, Einheitspreis, Gesamtpreis, das kennt man ja. Vorteil für uns, da haben wir nicht viel Arbeit, außer halt die Preise auszufüllen und die Mengen Ermittlung und das Aufstellen des LVs hat also bereits der künftige Auftraggeber für uns erledigt. Dann gibt es den Pauschalvertrag, der bietet sich an, wenn die Leistung sehr klar zu umreißen ist, dann gibt es zwar auch eine Leistungsbeschreibung vorher, nur das Massenermittlungsrisiko liegt halt dann bei mir. Das heißt also, ich mache eine Zahl, die am Schluss dieses Angebots dann steht und das ist halt dann mein Pauschalpreis, zu dem dann meine Baumaßnahme entsprechend vergütet wird. Und für kleinere Aufgaben wäre auch noch ein Stundenlohnvertrag denkbar, also die klassischen Regiearbeiten. Ich habe aber dazu schon in einer früheren Folge was gesagt, ich bitte sehr vorsichtig zu sein bei dieser Art von Verträgen, denn die Stolperfallen sind zahlreich und man tappt hier wirklich gerne mal rein. Das ist komplizierter, als man auf den ersten Blick so meinen mag. Es gibt einen Sonderfall vom Vertrag, das ist der sogenannte Rahmenvertrag, findet man im Paragraphen 4a. Und zwar geht es hier um Arbeiten, die immer wieder kommen. Also nehmen wir an, zum Beispiel bei hier in Landshut, das Kopfsteinpflaster muss ständig irgendwie ausgebessert werden oder irgendwelche wiederkehrende Straßensanierungen, vielleicht Kanalanschlüsse für alle Neubaugebiete und so weiter und so weiter. Und jetzt kann man sich ja denken, dass vielleicht das relativ viel Arbeit ist, das immer wieder neu auszuschreiben und jetzt gibt es eben den sogenannten Rahmenvertrag. Das heißt also, da wird der Preis und das Volumen möglichst genau vorher festgelegt über einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel 4 Jahre ist hier so als Obergrenze angegeben, außer bei Ausnahmefällen natürlich und dann bekommt eben eine Firma für diesen Bereich, für diesen Arbeitsbereich und auch für diesen Zeitabschnitt den Auftrag, diese Arbeiten ständig auszuführen. Gibt also nur eine Ausschreibung und das kann also dann bis zu 4 Jahre dauern. Das ist der sogenannte Rahmenvertrag. Wenn es sehr umfangreich ist, empfiehlt es sich, die Baumaßnahme noch in Lose aufzuteilen. Einfach, dass es übersichtlicher bleibt, damit die Gewährleistung klar abgrenzbar ist und darum soll auch Material und Leistung zusammengehören. Auch da ist es einfacher, die Gewährleistung gut zu trennen. Und hier gibt es 2 Möglichkeiten von Losen. Es gibt die Teillose und die Fachlose. Also ein Teillos, nehmen wir mal den Autobahnbau, wäre jetzt zum Beispiel in Streckenabschnitte aufgeteilt, also 5 Kilometer, 10 Kilometer, so Abschnitte, das wäre ein klassisches Teillos Oder auch wieder beim Autobahnbau, wenn man jetzt ein Fachlos vergeben möchte, dann wird es nach Gewerken aufgeteilt. Also zum Beispiel einer macht die Erdarbeiten. Die Erdarbeiten werden separat ausgeschrieben, das wäre ein Fachlos. Der Fahrbahnbelag wäre dann ein anderes Fachlos, vielleicht dann die Begrenzungen, die Begrünung oder so wäre dann ein drittes Fachlos und so weiter und so weiter. Das Ganze ist einfach dafür gedacht, es wirklich übersichtlich zu gestalten und eben auch vor allem die Gewährleistung klar abgrenzbar zu machen. Vielleicht zum Thema Gewährleistung macht ja auch bei uns im Bauträgergeschäft durchaus Sinn, wenn jetzt ein Kunde zum Beispiel sagt, er möchte Eigenleistung machen, nehmen wir die Fußbodenbeläge, möchte er selber verlegen, Parkett oder Laminatböden, und er würde sich aber wünschen, dass wir ihm das Material liefern, weil wir ja günstigere Einkaufskonditionen womöglich bekommen. Wir machen das nicht so gern, beziehungsweise wir lehnen das eigentlich ab, auch zum Schutz des Kunden, weil wenn jetzt was ist, jetzt weiß ich nicht, bekommt der Boden einen Riss jetzt zum Beispiel? Wer ist jetzt dann schuld? Also haben wir mangelhaftes Material geliefert oder hat der Kunde einfach fehlerhaft verlegt? Wo trennt man jetzt genau die Gewährleistung? Und einfach hier wirklich das Ganze zu befrieden, sagen wir halt, wenn jemand eine Leistung übernimmt, dann bitte zu 100%, also Leistung plus Material, und genauso hält es eben auch der öffentliche Auftraggeber. Wenn dann geklärt ist, welche Vertragsart genutzt werden soll, dann geht es jetzt darum, welche Leistungsbeschreibung wird denn aufgestellt. Auch da gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Das eine wäre eine Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis, also mit dem klassischen LV. Das ist ja das, was ich vorher schon beim Einheitspreisvertrag geschildert habe. Das heißt also, das wird aufgeteilt in Teilleistungen, in Positionen. Und für uns ist es wirklich so, es ist relativ risikolos, weil die Mengen sind vorgegeben. Der Leistungsumfang ist völlig klar umrissen. Von daher kann es eigentlich keine Probleme geben. Anders ist es bei der Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm. Da ist so, da wird von der ausschreibenden Stelle nur eine Aufgabe vorgegeben. Ich mache es mal an einem Beispiel. Zum Beispiel, ich komme ja ursprünglich aus Regensburg. Wir hatten bis dieses Jahres einen Fußballverein in der zweiten Liga. Jetzt haben wir leider abgestiegen. Dieses Fußballstadion musste ja irgendwann mal gebaut werden. Und wenn man jetzt sagt, ich mache das nach Leistungsverzeichnis, dann ist es klar, dann wird halt jeder Sitz einzeln benannt, dann wird die Quadratmeter Rasenfläche benannt, dann werden die Parkplätze benannt, das Dach alles ganz genau beschrieben nach Positionen. Es kann aber auch sein, dass es mit einer Leistungsbeschreibung geschildert wird, dass also die Stadt Regensburg sagt, pass auf, liebe potenzielle Anbieter, wir wollen hier ein Fußballstadion für die zweite Liga geeignet, da sollen 15.000 Zuschauer reinpassen, wir wollen einen VIP-Bereich, in dem 200 Leute reinpassen, wir brauchen einen Parkplatz in entsprechender Größe, das Gelände ist vorgegeben, und jetzt macht uns mal einen Entwurf und sagt uns mal, wie ihr das ausführen würdet und natürlich, was das kostet. Der Vorteil für den Auftraggeber ist, dass er jetzt sehr verschiedenartige Konstruktionen kriegt, teilweise auch kreativ natürlich, und verschiedene Lösungsmöglichkeiten, weil viele Wege führen nach Rom, und so schränkt er sich eben von vornherein nicht gleich ein. Also beides hat seine Vor- und seine Nachteile. Hier ist halt für den Unternehmer jetzt das Mengenrisiko gegeben und er hat halt im Vorfeld wesentlich mehr Arbeit, um diese Entwürfe vorzubereiten, und das Risiko, dass man umsonst gearbeitet hat, ist hier immens. Wenn jetzt aber der Auftraggeber sehr genau weiß, was er will, dann kann er das noch genauer definieren mit sogenannten technischen Spezifikationen. Da gibt es in der VB Teil A auch einen Anhang TS, also technische Spezifikationen. Und in dem kann er sehr genau schildern, was er denn möchte. Also ich zitiere mal, das ist die Summe aller technischen Beschreibungen in den gesamten Vergabeunterlagen, in denen die Eigenschaften des geforderten Produkts, Werkstoffs, Lieferung so genau definiert werden, dass der vom Auftraggeber beabsichtigte Zweck erfüllt wird. Da ist also ein ganzer Leistungskatalog, also zum Beispiel Umwelteigenschaften, Sicherheit, Abmessungen, Produktprozesse und so weiter. Und so weiter. Das kann man alles in dem Anhang TS nachlesen. Warum wird das so genau geschildert? Naja, es soll halt vermieden werden, dass hier Produktnamen genannt werden. Weil natürlich ist dann immer so ein bisschen der Verdacht, ob da nicht jemand eine Beziehung hat zu dieser Firma, die da ausgeschrieben wird. Also Produkte wirklich mit dem Namen sollen möglichst vermieden werden in so öffentlichen Ausschreibungen, außer es geht halt jetzt nicht anders, weil es eben nur dieses eine Produkt jetzt zum Beispiel gibt, also Gabionen oder so irgendwelche Dinge, die streng limitiert sind, beziehungsweise die ein Patent angemeldet haben. Naja gut, dann kann ich es auch nennen, weil es gibt da noch kein Alternativprodukt oder kein vergleichbares Produkt. Sollte so ein Leitprodukt Produkt trotzdem angebracht werden, dann muss es auf jeden Fall mit dem Zusatz oder gleichwertig versehen werden. Also das ist wichtig, damit eben ja kein Verdacht aufkommt, dass da irgendwelche Wirtschaftsbeziehungen bestehen. Das kann natürlich auch ein bisschen, naja, ich sage jetzt einmal liebevoll ausgespielt werden, wenn es gut läuft. Ich habe einen Fall mitbekommen, und zwar eine Kollegin von mir, die hat im öffentlichen Dienst gearbeitet in der Stadt. Und es ging darum, eine Schule sollte neue Schulmöbel bekommen und es musste dafür eine öffentliche Ausschreibung auch gestartet werden. Und ein Anbieter, dem ist es wohl vorher durchgesteckt worden, also bevor diese Ausschreibung überhaupt losging. Und jetzt hat der schlauerweise dieser Schule schon mal ein paar so Mustermöbel zur Verfügung gestellt. Also da hat wohl der Schuldirektor einen tollen Chefsessel bekommen. Da sind ein paar Schreibtische, ein paar Stühle drin gestanden. Mit dem Erfolg, dass die Schule von diesem Produkt total begeistert war. Jetzt war aber natürlich das Dilemma, dieses Produkt direkt auszuschreiben mit dem Namen der Firma ist halt schwierig. Und jetzt hat eben diese Kollegin den Auftrag, die Ausschreibungen, den technischen Spezifikationen so genau zu beschreiben und so auf dieses Produkt zuzuschneiden, dass eigentlich am Ende des Tages nur dieses Produkt auch die Richtlinien erfüllen kann. Naja, okay, ist natürlich nicht ganz lupenrein, aber auch der öffentliche Auftraggeber, das sind ja nicht immer nur Heilige und natürlich gibt es immer wieder Hintertürchen und kleine Lücken, die man hier sehr gut ausnutzen kann. An der Stelle gerne noch ein anderes Praxisbeispiel, jetzt nicht aus einer öffentlichen Ausschreibung, aber es geht hier um den Begriff gleichwertig. Und zwar ging es darum, ein Seminarteilnehmer, der ist im Bereich Sanitär tätig, hat mitgemacht bei einer Ausschreibung für ein Hotel, der sollte also alle Bäder und Nassräume versorgen, war ein Themenhotel, ein bisschen größere Geschichte, da ging es um, ich weiß nicht, so 100 Bäder so ungefähr auszustatten. Und jedes Bad hatte Waschbecken und auch unter anderem eine Badewanne. Themenhotel deswegen, weil hier ein künstlerisches Konzept umgesetzt werden sollte, und zwar von dem Künstler Colani. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist, der hat in die, ich meine, 80er Jahre damals wohl den Aldi-Computer mal gestaltet und ist dadurch relativ bekannt geworden in Deutschland. Und der hat ihm unter anderem wohl auch eine Badserie gehabt, haben sie ja alle, auch Job hat eine Badserie. Und die war ausgeschrieben und diese Badewanne hatte einen speziellen Namen. Ich nenne es jetzt einmal Susi, einfach so. Und dann hat sich dieser Unternehmer halt erkundigt beim Handel, was kostet denn diese Badewanne? Der Handel hat einen Preis genannt, mit allen anderen Preisen natürlich auch. Und er hat sein Angebot abgegeben und den Auftrag bekommen. Gut, es ging dann an die Rohmontage und das Hotel, der Bau schritt voran und irgendwann war es ja dann auch Zeit, diese Produkte zu bestellen, damit er eben die Sanitärobjekte einbauen kann. Und die schlechte Nachricht war, die waren wohl in einem Lager in Italien irgendwo und da war damals gerade Streik und jetzt hat er eben diese Produkte nicht bekommen. Also nicht rechtzeitig zumindest, die wären erst so spät gekommen, da müsste der Bau schon längst fertiggestellt sein. Beim Hotel natürlich klar, Fertigstellungstermin, Vertragsstrafe etc. etc. So, was hat er jetzt getan? Besser wäre es gewesen, er hätte Kontakt aufgenommen mit dem Architekten oder dem Bauherrn, aber er hat mit dem Händler einen kleinen Deal gemacht. Und zwar hat der Händler recherchiert, dass es hier eine sehr ähnliche Badewanne auch vom Colani gibt. Die heißt aber halt jetzt nicht Susi, sondern die heißt halt Paula jetzt von mir aus. Und sagt er, pass auf, die kostet zwar 100 Euro mehr, aber ich mache dir einen sehr guten Preis. Wir bestellen das Ding und ganz ehrlich, da ist vielleicht eine kleine Fuge oder eine kleine Kennzeichnung ein bisschen anders, aber normalerweise kennt hier keiner den Unterschied. Die sind quasi identisch. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, im LV war zwar das Produkt benannt, das kann ja auch der industrielle Auftraggeber gerne tun, der hat ja da keine Spielregeln, an die er sich so halten muss. Es war aber sehr wohl jede Position auch mit dem Zusatz oder gleichwertig versehen. Kommen wir jetzt aber gleich dazu, was das bedeutet. Ja, gesagt, getan. Also die haben diese 100 Paulas jetzt bestellt, eingebaut. Der Architekt war auch ab und zu auf der Baustelle, hat aber keine Bemerkung dazu gemacht und irgendwann kam dann der Tag der Abnahme. Und ich kann es jetzt nur so schildern, wie es der Seminarteilnehmer geschildert hat. Also der Architekt kam bei der Abnahme ins erste Bad rein, hat mehr oder weniger die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, ja, um Gottes Willen, wo ist denn meine Susi? Ihr habt ja hier eine falsche Badewanne eingebaut. Mein ganzes künstlerisches Konzept ist jetzt zum Teufel. Ja, das funktioniert ja gar nicht. Furchtbar, furchtbar, Weltuntergang. So, und dann ging es halt hin und her. Und natürlich ging es dann auch vor Gericht. Das ist ja doch eine erhebliche Streitsumme gewesen. Und der Richter hat halt der Unternehmer war ihm dann der Meinung, diese Badewanne sei gleichwertig, nicht nur das, sondern eigentlich höherwertig, weil ja die Badewanne mehr gekostet hat. Leider Gottes hat der Richter das anders beschieden. Der meinte halt, naja, höherwertig ist halt nicht gleichwertig und hat das also durchaus als Mangel tituliert. Auch wenn jeder da drin baden kann, ganz normal, es ist halt einfach nur eine Badewanne, aber der Knackpunkt war halt hier das Design und das künstlerische Konzept und deswegen war es wohl ein Mangel. Ja, das Ende vom Lied war dann eine immense Schadensersatzforderung. Natürlich muss das jetzt nicht mehr rausreißen, aber es ist auf jeden Fall nicht sehr gut für den Unternehmer ausgegangen. Mein Fazit: Ich nehme an, der Architekt hat es vorher schon gewusst, also ich möchte es ihm jetzt nicht unterstellen, aber wenn er es bei der Abnahme sieht, nehme ich an, hat er es vorher auch gesehen und hat es halt darauf ankommen lassen, weil er arbeitet ja schließlich für den Bauherrn, vielleicht hat er es mit dem auch abgesprochen. Alles nur eine Mutmaßung natürlich, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es so gelaufen ist und am Ende des Tages ist halt einfach einiges Geld über die Klinge gesprungen. Tja. Der Fehler des Unternehmers aus meiner Sicht war halt eine mangelnde Kommunikation. Ich bin mir sehr sicher, hätte er vorher den Fall mit dem Auftraggeber, mit dem Heideken besprochen, für den Streik kann ja keiner was, dann nehme ich an, hätten die zugestimmt mit einer Bedenkenanmeldung oder so, weil wichtig war halt einfach, dass das Hotel pünktlich öffnen kann, damit eben die Übernachtungsgäste möglichst schnell Geld reintragen. So, ich bin jetzt schon wieder bei gut einer Viertelstunde angekommen und würde es für heute dann damit auch sein lassen. Ich habe ja versprochen, die Folgen sollen eh nicht länger dauern. Heute war es ein bisschen praxislastiger. Ich hoffe, das ist okay für Sie. Ich denke, man lernt womöglich am meisten von den Negativbeispielen, mit denen andere Unternehmer bereits ihr Lehrgeld bezahlt haben. Dann können wir uns diese Kosten womöglich in Zukunft sparen. Zum Schluss noch eine kurze private Bemerkung. Wenn Ihnen dieser Podcast einigermaßen gefällt oder Sie zumindest der Meinung sind, dass Sie hier schon mal was gelernt haben, dann geben Sie mir doch gerne eine gute Bewertung oder empfehlen Sie mich auch weiter an Freunde, an Kollegen, an Leute, die im Baubereich unterwegs sind. Vielleicht sind es an einer Schule, an Schüler, wie auch immer. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich hier Zuwachs kriege. Das ist ja tatsächlich mein Privatvergnügen. Ich kriege leider immer noch kein Geld dafür, aber mir macht Spaß und jetzt glauben Sie mir es oder nicht, ich habe tatsächlich ein Bedürfnis, dass ich vielleicht dem einen oder anderen da draußen wirklich vielleicht die Existenz, aber zumindest ein paar tausend Euro ersparen kann. Und auch wenn es gar nicht vor Gericht oder vielleicht zum Streitfall kommt, weil Sie aufgrund dieses Podcasts schon präventiv gearbeitet haben, dann haben Sie zumindest was dazugelernt. Und das ist ja wichtig, denn wir wissen ja alle, echte Bauhelden wissen einfach mehr. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch mehr Infos finden Sie unter www.tom-cat.de.